Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe unseres Fidelity-Podcasts. Wir zählen immer durch, interessiert auch keinen. Es ist Folge 23 und wir besprechen heute unser Magazin, Ausgabe 82, damit wir alles korrekt haben. Ich begrüße natürlich wieder meinen Chefredakteur Carsten Barmeck. Ich bin Frank Lechtenberg und wir steigen direkt ein in die Themen unserer aktuellen Ausgabe. Es gibt einen Lautsprecher, den ich schon häufiger auch auf Messen gesehen habe, auch hören durfte und der mir alleine schon aufgrund seiner Optik und seines Prinzips immer am Ende der Messe im Hinterkopf geblieben ist. Ich habe nochmal meine Foto-Library durchgeguckt von den Messen, wo ich war, immer ein Foto von der Symann gemacht, also von den Soundboards. DBS 170, das Modell, was wir jetzt im Test gehabt haben.
Ja, hallo erstmal und da kann ich gleich abfangen, Test ist ein bisschen übertrieben, weil tatsächlich ist das ein Lautsprecher, den kann man nicht einfach bestellen und sich in die Bude stellen, weil die existieren überhaupt nicht, die werden auf Bestellung gefertigt.
Deshalb haben wir das Prinzip gesagt.
Genau, das Bergprophet-Prophet-Berg-Konzept und sind zu Herrn Symann gefahren, um uns das Ding vor Ort anzusehen. Und ich muss zugeben, du hast da gerade in deiner Einleitung ziemlich genau zusammengefasst, wie es zu diesem Besuch kam, weil ich bin tatsächlich auch auf einer Messe über diese Produkte gestolpert und habe gesagt, Mensch, das muss man sich mal aus der Nähe anschauen, weil das ist was völlig anderes, aber das ist so abgedreht, spielt auch tierisch gut der Lautsprecher, dass wir der Meinung waren, dass das muss mal irgendwie erläutert werden, das Konzept. Und zwar, wie sage ich es dem Kinde? Die Lautsprecher selbst sind eigentlich keine Lautsprecher, sondern wir reden hier von Holzbrettern, die an der Rückseite von Excitern, also kleinen Motivatoren nenne ich das immer. Also es sind im Grunde genommen, sind das die Antriebe von Lautsprechern ohne Lautsprechermembran. Heimkinofans wissen ganz genau, was das ist. Die gibt's nämlich zum Beispiel als Bassshaker zum unters Sofa kleben. Und dann hat man irgendwie das Empfinden von Tiefbass, ohne dass ein Bass im Raum ist. Ist unheimlich toll für Mietwohnungen. Und genau diese Dinger klebt er von hinten auf Holzbretter und hat eine schallabstrahlende, riesige Membranfläche von mehreren Quadratmetern. Das ist ein Konzept, das kennt man zum Beispiel von versteckten Inwall-Lautsprechern. Genau, da funktioniert ja. Das aber in der Regel wegen der Masseträgheit, der großen Fläche, die angeregt werden muss, funktioniert das nur mit ganz viel DSP-Einsatz und abartigen Leistungswerten. Und da kommt ganz genau das große Geheimnis von Herrn Symann ins Spiel. Und zwar ist es ein Klavierbaumeister. Habe ich da belehren lassen, dass man immer sagen soll, Klavierbaumeister.
Ja, okay. Ja.
Weil das in dem Metier dazugehört. Und der hat gesagt, wieso ist doch alles kein Problem, machen wir doch bei unserem Pianos den ganzen Tag. Mhm. Es gibt einfach, als Instrumentenbauer weiß man, welches Holz muss ich nehmen, wie hat das Holz beschaffen zu sein, aus wie vielen Lamellen muss das zusammengesetzt werden, wie wird das von hinten bedämpft. Ja. Dann hat er mir erklärt, dass er die Schallfronten sind im Grunde genommen, wenn man die von der Seite ansehen würde, die sind geformt wie Keile. Mhm. Das funktioniert genau umgekehrt, wie wir das vermuten würden. Die dickeren Teile des Lautsprechers sind für die Höhen da, weil Höhen einfach harte Flächen brauchen, um abgestrahlt zu werden. Die dünneren, wobbelig weicheren sind für die Bässe da. Die werden dort abgestrahlt. Und das ist so, dass er die Motivatoren, also die kleinen Exciter, hinten draufklebt, drei in der Zahl. Und die Frequenzen, die abstrahlen, die finden ihre Fläche auf dem Lautsprecher und werden in den Raum gestrahlt. Und das macht also ich habe selten erlebt, dass ein Zimmer dermaßen mit Musik geflutet ist. Und Raumausleuchtung ist ein ganz, ganz großes Stichwort. Was wir allerdings vor uns haben, ist eine Flachmembran, die mit allen Regeln der Flachmembran behaftet ist. Das bedeutet, für den optimalen Fokus, also wenn ich jetzt eine gestochen scharfe Stimmwiedergabe haben möchte, dann ist einige Arbeit und spezielle Aufstellung erforderlich. Das ist mit Sicherheit, also so jetzt die gestochen scharfe Bühnenabbildung ist nicht unbedingt die zentrale Stärke, aber so Klangfarben und die Raumausleuchtung und einfach so ein unfassbar toller Ambience-Lautsprecher für die 95% des Tages, wo man die Musik eh nur nebenbei laufen hat.
Es klingt tatsächlich angenehm. Also das Konzept ist ja jetzt kein ganz neues, dass ich quasi Flächenstrahler oder Flachlautsprecher baue. Zum Beispiel im Konzerthaus der Musikhochschule in Detmold gibt es das rundum für deren Wellensynthesesystem. Die sieht man dann eben nicht im Konzerthaus, aber es kann rundum beschallt werden an der Stelle. Die haben dann irgendwo das Problem, du hast auch gerade angesprochen, das ist wunderbar für die Raum- Beschallung, also im wahrsten Wortsinn. Und die haben irgendwo eine Begrenzung, auch was den Pegel angeht. Aber das ist einfach wirklich ein Klang, den man erleben muss. Da hast du recht. Also und diese Technik, ja, dahinter, dieses Antreiben, es hat auch ein bisschen was zu tun, wenn du sagst Klavierbaumeister. Wenn du eine handgefertigte Akustikgitarre hast, dann geht es ja auch um Holz, um Torsionswellen, die in dem Holz schwingen und die Abstimmung des Bracings dahinter, das heißt die Stabilisierung. Damit kannst du ja auch verschiedene Töne, Obertöne etc. erzeugen beziehungsweise Holz erzeugen lassen, ja. Und ich denke mal, so eine ähnliche Abstimmung, ohne das jetzt wirklich zu wissen, was Herr Sümann da konkret macht, spielt da auch eine Rolle. Also es gibt ja, Akustikgitarren ist ein ganz, ganz großes Feld und da wird eben Holz auch schon als, ja, klangbestimmendes Material benutzt. Also finde ich ein super, super spannenden Ansatz. Das ist völlig individuell und ich finde sie tatsächlich auch, wenn mein Raum groß genug wäre, schick.
Die sehen gut aus, ja. Das hat was. Also es ist wirklich im Grunde genommen unbehandeltes Holz, das ein bisschen, ich glaube, das ist mit einer dünnen Schicht Klarlack versiegelt, so dass eben nichts drankommen kann. Kaffeeflecken. Und das, was ich ebenfalls beeindruckend fand, ist, das sieht man in der Geschichte schön, weil ich ordentlich fotografiert habe. Der Herr Sümann ist wirklich ein Handwerker aus dem Handbuch. aus dem Bilderbuch, wollte ich natürlich sagen.
Ein Klavierbaumeister, ja.
Und der kriegt im Grunde genommen Baumstämme angeliefert und am anderen Ende kommen fertige Lautsprecher raus. Aber es ist wirklich vom Holzzuschnitt über die Holzveredelung, über das Zersägen, über das Wiederzusammenleimen zu den gewünschten Holzkombinationen bis hin zur Verzurrung und was da alles mit reinkommt. Also Verzurrung meine ich, die Lautsprecher haben eine leicht gewölbte Frontfläche. Wenn er sie zusammengesetzt hat, sind das natürlich erstmal plane Bretter. Die müssen dann irgendwie noch gebogen werden mit diesen Innenrippen und Blas. Alles ganz kompliziert und ganz faszinierend. Aber am Ende steht dann fertiger Lautsprecher, der nach vorn und nach hinten gleichermaßen abstrahlt und an der Vorderseite zur Unterstützung noch einen super Hochtöner hat. Das ist alles,
also was der macht. Die Bilder in unserer Strecke zu dem Thema finde ich toll, weil man da wirklich ganz toll sehen kann, wie das Ding funktioniert. Also wirklich auch der Blick hinter die Kulissen. Also ne, was ist ja hinter dieser, ich sag mal, Front oder hinter der Schallwand, die es ja dann tatsächlich ist, was steckt dahinter und wo sind die Treiber angesetzt, die Antriebe dann dementsprechend, finde ich eine tolle Geschichte. Eine andere Geschichte ist natürlich unser Titelbild, wo ich am Anfang gedacht habe, Alarm, Alarm, es ist ziemlich rot.
Feuerrot, ja. Es ist,
also ich glaube, wenn man in der Szene bewandert ist, weiß man schon relativ schnell, um was es sich handeln könnte.
Könnte, muss man sagen, weil es ist tatsächlich, das Verrückte ist, manchmal passiert eine ganze Weile gar nichts und dann passiert alles auf einmal. Wir haben tatsächlich die andere Box, die es auch sein könnte, ebenfalls im Hörraum stehen gerade im Moment. Ja. Und zwar ist es in dem Fall, man sieht unverkennbar, es ist ein riesiges Horn. Ja. Es ist aber von A Cappella und nicht von dem anderen Hornhersteller, ja, den wir jetzt alle im Kopf haben. Ja, aber ja, wie gesagt, auch im Hörraum steht. Kommt dann demnächst. Ja. Wir hatten die Ehre, die La Campanella zur La Campanella, La Campanella, ich übe das noch, die La Campanella in unserem Hörraum zu begrüßen. Und die ist im Grunde genommen, kann man die ganz, 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 ganz schnell abfertigen. Das ist ein Horn wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Die macht, die ist im Grunde genommen ein Kompromisslautsprecher. Man hat für den Mittelhochton oben ein großes Horn,
ja,
das nicht ganz symmetrisch geformt ist, sondern nach oben weiter auskragt, als es nach unten auskragt. Das hat den einfachen Grund, dass im unteren Bereich des Lautsprechers vier große Basstreiber sitzen. Mhm. Die sind erforderlich, um das akustische Gegengewicht zu schaffen zu dem Horn, das ja extrem viel Schalldruck erzeugen kann. Und da hat man den Vorteil, man hat einen Lautsprecher, der wirklich unfassbar Spaß macht, super auf den Punkt spielt und genau das tut, was ein Horn tun soll. Es ist nämlich motiviert zum Lauterdrehen. Mhm. Und gleichzeitig muss man sich zu Hause nicht mit einem Basshorn rumprügeln. Das ist ja immer sehr speziell, weil das Basshorn braucht einfach Platz. Es muss sehr, sehr groß sein. Es braucht auch einen gewissen Raum, um sich zu entfalten. Also man kann sich nicht ein großes Basshorn hinstellen und sagen, ich sitze anderthalb Meter davor und höre den Bass, den hört man dann einfach nicht. All diese Schwächen, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, für kleinere und mittlere Räume, umgeht die La Campanella, indem sie eben klassisches Bass-Array mit einem Hornteil, der auch oben aufgesetzt ist, sieht man in den Seitenaufnahmen, dass der Hochmitteltonteil ein eigenes Gehäuse ist, das oben so diagonal draufgesetzt wurde. Ja, das ist mit macht Spaß, ist die Geschichte eigentlich vollumfänglich umschrieben.
Aber du hast gerade das Thema Gehäuse angesprochen und einer der sehr hochwertigen, preislich auch im oberen Bereich angesiedelten Lautsprecher, die wir in der aktuellen Ausgabe 82 der Fidelity besprechen, ist ein Lautsprecher von Auer Acoustics, Versura V4 heißt die, ne? So habe ich das, glaube ich, richtig erinnert. Und das ist ein Lautsprecher, ein Drei-Wege-Konzept im geschlossenen...
Vier Wege.
Ja, guck mal. Okay, vier Wege im geschlossenen Gehäuse. Also das ist ja auch etwas, was wir selten eigentlich sogar haben.
Viel zu selten, wie ich zu sagen pflege, weil das Bassreflexgehäuse hat natürlich Vorteile, was die Basswiedergabe angeht. Man hat immer irgendwie eine halbe Oktave mehr gefühlt und kann erstaunlich kleine Lautsprecher in verblüffend großen Räumen damit zum Spielen kriegen. Wenn man das Gleiche mit einem geschlossenen Gehäuse machen möchte, braucht man einfach einen Pfund mehr an Leistung dahinter.
Ja.
Die ist aber heute kein Problem mehr. Wir leben ja nicht mehr in Zeiten, wo der durchschnittliche Vollverstärker 2x70 Watt hat und das auch nur mit Brechen und Würgen, sondern 2x300 Watt, da kommen wir später noch dazu, ist ja heute eher so der Standard, wo man nicht mal mit der Schulter zuckt.
Ja.
Und entsprechend finde ich es traurig, dass das Bassreflexgehäuse immer noch mehr als die Norm ist, weil ein geschlossener Lautsprecher spielt immer präziser. Weil das Gewobbel, die Atemgeräusche und all die negativen Effekte des Bassreflexrohrs fehlen und die sind nicht so knapp. Also Bassreflex funktioniert dann gut, wenn man wirklich hundertprozentig weiß, wie es einzusetzen ist, aber Resonanzen oder Atemgeräusche kann man dem einfach nicht austreiben.
Mhm.
Und dementsprechend ist das geschlossene Gehäuse wie bei der Auer Acoustics der goldene Weg und so spielt die auch. Unglaublich präzise und das ist, um das Konzept kurz zu umreißen, Auer arbeitet mit Panzerholz. Das bedeutet, wir haben hier einen Standlautsprecher, der mir persönlich so knapp bis an die Brust geht. Das ganze Ding wiegt aber deutlich um die 100 Kilo, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind die Füße noch nicht montiert. Also man braucht da wirklich Hilfe und gute Freunde. Wer keine Freunde hat, braucht diesen Lautsprecher nicht.
Ja.
Und das ist der eigentliche eins der Features dieses Lautsprechers ist eben dass der Hersteller sagt, wir machen alles, was du willst. Also bestell dir den Lautsprecher in der Farbe, die du möchtest, in der Ausführung, die du möchtest, in dem Furnier, das du möchtest. Das ist, in dieser Preisklasse reden wir über ein Designobjekt, das bei dir zu Hause auch so wirken soll. Also wir schreiben dir nicht vor, dass sie in Schwarz, Weiß oder Nussholz dazustehen hat, sondern diese Konfigurierbarkeit, die fanden wir mit am beeindruckendsten an dem Konzept. Dass der Lautsprecher atemberaubend gut spielt, ist im Grunde genommen ein Beiwerk und erklärt sich in der Preisklasse von selbst.
Und es ist natürlich auch wirklich Top-Shelf-Material verbaut. Also es ist wirklich
von allem das Feinste, ja.
Ich wollte gerade sagen, also da, wir haben ja Bilder auch von der Frequenzweiche drin und wenn man sich das mal so anguckt, was da alles an wirklich edlen Bauteilen, die auch fast jeder von uns kennt, in Masse drauf ist, da muss man einfach sagen, okay, da ist echt nicht gekleckert worden. Das ist wirklich.
Ist einer der seltenen Lautsprecher, wo wir sagen, der wiegt 100 Kilo und die Frequenzweiche hat da ordentlich einen Anteil dran.
Ja, also das ist schon was Spannendes. Wenn wir günstiger werden, auch da haben wir natürlich was in der aktuellen Ausgabe 82 im Angebot, haben wir von Nubert, die Nuvero 9. Das ist ein Kompaktlautsprecher, allerdings, ich finde, der sieht nicht zu klein aus. Also der hat schon ein gewisses Auftreten, abgesehen davon, dass die Gehäuseform sehr aktuell modern wirkt auf mich. Und von der Verarbeitung müssen wir eh nicht drüber reden, das passt.
Das passt hundertprozentig und die ist auch nicht klein. Also wenn man die richtig betreiben möchte, dann gehört die auf den ebenfalls übrigens Panzerholzständer.
Ah.
Und ich glaube, die ist etwas mehr als hüfthoch. Ich will jetzt keine Zentimeterzahl nennen, also das weiß ich, aber so um die
sieht schon
auf den Füßen aus. Ist die über einen Meter groß und das ist eine kompakte. Das kann ich mit Gewissheit sagen, weil ich sie selber getestet habe. Die Räume bis 35 Quadratmeter oder unseren Hörraum auch mit 50 Quadratmeter, der akustisch bedämpft ist und nicht eben einfach anzutreiben ist für jeden kleinen Lautsprecher, hat die hundertprozentig im Griff. Also das ist ein kompakter Lautsprecher, der praktisch in jeder Umgebung einzusetzen ist und wo Nubert wirklich alles in die Schale geworfen hat für die neue Serie.
Wir reden,
Verzeihung, es ist eine alte Serie, ne? Die neue. Ja. Wir reden von ganz genau, ein Stückpreis von knapp 1050 Euro. Ja. Die Füße kosten, glaube ich, in Klammern Panzerholz, kosten 2,99 obendrauf. Also man ist so roundabout für 2700, 2800 Euro durch die Tür und hat einen unfassbar musikalischen Lautsprecher. Es ist wahrscheinlich nicht falsch, wenn ich sage, dass es bislang das Highlight des Jahres für mich gewesen ist, dieser Lautsprecher, weil den haben wir hingestellt. Dann spielte der erstmal überhaupt nicht.
Okay.
Nee, gar nicht.
Okay.
Weil tatsächlich ist das so, dass wir da ganz nerdig als audiophile Querköppe drangegangen sind, haben die im Stereo-Dreieck aufgestellt und direkt auf den Hörplatz ausgerichtet.
Ja.
Und da sagt Nubert, das ist nett von euch, schön, dass ihr dran gedacht habt, aber das ist so, betreibt keiner mehr Lautsprecher zu Hause. Die stehen gerade in den Raum gerichtet, weil die, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, weil die Hausmacht sagt, nee, ich will, dass es hier ordentlich und aufgeregt aussieht.
Ja.
Und da haben die sich ein Konzept einfallen lassen, das heißt Ultra Directivity nennen die das. Mhm. Der Lautsprecher ist so ausgerichtet, dass der auf 30 Grad Achsabweichung, also so, wenn er gerade im Raum steht, vom Hörplatz aus optimal linear klingt. Wenn man den Lautsprecher auf den Hörplatz einwinkelt, wird er ein bisschen schärfer und heller, weil die Höhen relativ stark betont werden. Was unglaublich cool ist, weil man hat durch die Einwinkelung, die man ja jetzt trotzdem machen darf, es verbietet einem ja keiner, hat man die Möglichkeit, die Höhenabstimmung und die Bassabstimmung, so diese ganze Klangwaage, die man von Nubert auch kennt, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also man kann da wirklich Sounddesign mit betreiben. Und wenn das alles zu viel ist, der hat an der Rückseite verschiedene Terminal, also da sind so Steckbrücken drauf. Ich kann die Ultra Directivity auch völlig austreiben oder ich kann den Bass ein bisschen, müsste ich jetzt lügen. Ich kann ein klein wenig anheben oder ein klein wenig absenken. All solche Möglichkeiten. Dadurch ist es ein extrem vielseitiger Lautsprecher, der wirklich auf den Punkt spielt. Also was Phasenrichtigkeit angeht und so, das Patsch. Die Transientenwiedergabe ist der Oberhammer. Und das für einen Preis, der zeigt, ja, das geht auch in dem Bereich, wo man noch von träumen kann. Weil machen wir uns also selbst ein kompakter Lautsprecher für 2700, 2800 Euro ist jetzt nichts, was man sich am Samstag nach dem Einkaufen noch schnell in den Einkaufswagen schmeißt.
Korrekt. Ja. Aber trotzdem ist es etwas, wo man schneller drüber nachdenken kann als eben über fünfstellige Geschichten.
Und, ja, auf jeden Fall.
Ne, wo auch die Entscheidungsfindung ein bisschen länger dauert. Ein Produkt, was ich vor vielen Jahren bei einem Freund in Oslo in Norwegen gehört habe, weil der auch für einen Händler da gearbeitet hat und dann immer wieder auch aktuelle Verstärker zum Beispiel zu Hause hatte, war Devialet. Und zwar mit diesen flachen Verstärkerflundern, womit sie auch angefangen haben. Dann gab es ja zwischendurch auch diese All-in-One, ich sag mal Lautsprecher, Helme, wenn ich es ein bisschen despektierlich beschreiben darf, die aber gut klingen und den Raum auch voll machen. Das hat jetzt nichts mit wirklichem Hi-Fi zu tun, aber es klingt toll. Da ist aber jetzt ein Streaming-Vollverstärker am Start. Astra heißt der. Da kommen wir auf die vorhin genannten 300 Watt zurück. Dauerleistung.
Ja, ganz genau.
Deswegen komme ich gerade darauf. Damals war ich echt platt, was diese Kiste, die ja schon immer Class D gedacht war, damals schon, als das noch ein bisschen verrufen war, konnte, klanglich. Die hat mich voll abgeholt. Wir haben es an unterschiedlichen Lautsprechern gehört. Und es war immer so das Ding, okay, da geht noch mal eine Tür auf.
Ja, definitiv. Also ich muss gerade noch mal abspeichern, dass ich Lautsprecher, die mir den Raum voll machen, irgendwie als mein Zitat des Wochenendes mitnehme. Und diese Devialet-Geschichte ist einfach genial. Also die haben ja damals etwas großspurig, möchte ich mal behaupten, mit diesem Satz, jeder wird einen Devialet haben oder sowas
geworden. Ja.
Und die wussten schon, warum. Weil die Sachen von dem Gesamtkonzept so unglaublich vollständig sind. Also im Grunde genommen kauft man sich diese flache Flunder.
Ja.
Und dann kann man sich für irgendeinen Lautsprecher entscheiden und damit ist das Thema HiFi ein für alle Mal beendet. So genau, war das Konzept.
Du konntest, glaube ich, damals schon deinen Lautsprecher quasi anpassen oder eingeben, ne?
Das kam dann irgendwann. Also ich glaube, beim D-Premier, dem allerersten, war das noch nicht an Bord. Aber das kam dann auf jeden Fall mit den Folgemodellen, deren Namen waren das, hießen die Focus? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die hießen. Die hatten auf jeden Fall
schon lange Namen. Her. Ja.
Plus 220, 240, 400 Zwieback. Das war dann immer die Wattzahl.
Ja.
Und das war so, dass die hinten an der Rückseite eine spezifische Zahl von Eingängen hatten, die alle direkt in den AD-Wandler liefen. Und über den AD-Wandler konnte ich im Grunde genommen den Eingang völlig frei konfigurieren. Es gab dann einen, den konnte man als Phono-MMC ausrichten und so weiter und so fort. Es war immer so ein bisschen humpelig damals noch mit so einer kleinen SD-Karte, auf der das Setup gespeichert war. Und die musste man im Computer programmieren und dann wieder in den Verstärker stecken, den Verstärker starten und dann konnte der neue Dinge.
Aber es war schon die Richtung für das, was viele der heutigen aktuellen Produkte können.
Unbedingt.
War einfach schon vorausgedacht.
Und alles,
war
auch, alles an Bord gewesen.
Ich meine, die hatten schon für sich selbst auch das Gefühl, dass es, ich sag's jetzt mal, ein geiles Produkt ist, was sie haben. Es gab ja sogar,
unbedingt. Ich
weiß nicht, ob es das noch gibt, bei Harrods eine eigene Abteilung, nur Devialet.
Also oh, das weiß ich nicht.
Ja, da,
die
da
haben,
war
ich die dann. Haben mal angefangen, die haben also, mal angefangen mit Flagship-Stores, von denen, glaube ich, einige noch da sind. Natürlich, das ist ja immer so. Man macht dann in allen Städten, öffnet man mal so ein Bütchen oder die waren ja dann hier, ich glaube, in München bei uns
im sind Beck.
Die im Beck mit drin gewesen, ja. Mit einer Abteilung. Ich muss ganz ehrlich sein.
Immer noch.
Also da kommt man gelegentlich rein, aber so hoch komme ich gar nicht.
Ach, da oben gibt's gute Platten übrigens.
Ja?
Ja, tolle Platten.
Und
keine Werbung.
Ja, was
dafür bekommen.
Was man denen auch zusagen muss, ist ein unglaublicher Fleiß, weil die haben sich ja hingesetzt und haben in den frühen 2010ern angefangen, wirklich alle Lautsprecher einzumessen. Und in diesen Verstärkern sind Entzerrfunktionen für Lautsprechermodelle inklusive Fehlerbehebung von Frequenzweichen, also Timing-Korrekturen und alles drum und dran, sodass meine Box, die ich zu Hause habe, auf einmal präziser spielt, weil der Verstärker weiß, was sie falsch macht und es kompensiert. Der neue, um mal auf den DWLE Astra zurückzukommen,
darum geht's ja. Genau.
Da ist es tatsächlich so, dass dieses Astra als Namensgebung, ich hatte ja eben schon den Begriff großspurig genannt, gibt im Grunde genommen so ein bisschen die Himmelsrichtung vor, in die sich der Verstärker bewegen möchte. Mhm. Also ist wirklich ein göttlich zu den Sternen aufgestiegener Vollverstärker, der auch unglaublich toll spielt, musikalisch ist und eben all die gerade genannten Fähigkeiten besitzt und natürlich auch noch auf Mr. Karl Melz ADH-Schaltung basiert. Das bedeutet analog / digital Hybrid. Ja. Was man sich darunter vorstellen darf, ist, wir haben heutzutage Class D Verstärker, die direkt von einem Digitalsignal getrieben werden. Ähnlich wie man das zum Beispiel auch von Lüngdorf kennt, by the way.
Ja.
Die sind präzise und machen keine Fehler. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist ein bisschen Klangcharakter. Und dafür haben die in ihren Chipsatz, das ist alles ein winzig kleiner Chip, auf dem das alles verbaut ist, da haben die eine kleine Analogvorstufe mit, ich behaupte jetzt Vorstufe, doch, ich glaube, es ist der Vorstufenbereich, der ist analog ausgeführt in Class AB, Class A, ich weiß das leider nicht. Und der macht Sound. Also der gibt den so den Puderzucker, den der Verstärker braucht, um irgendwie Schmelz zu generieren.
Ja.
Und das alles in einem kleinen Chip implementiert, das übersetzt sich für alle, die sich da ein bisschen auskennen mit, wir haben keine Jitterprobleme, es gibt nichts, wo Einstreuungen reinkommen können, wir haben kein Rauschen und nichts. Also die Dinger sind still und leise und stabil wie ein Ziegelstein. Und der gesamte Rest des Verstärkers ist ein Netzteil. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ebenfalls mit an Bord. Und deshalb reden wir hier von einem Streaming-Vollverstärker. Wir haben das sogar, das sehen wir hier auf unserer Liste, es ist bei uns als All-in-One irgendwie deklariert, weil es ist ein großer, kompetenter Streaming-Teil mit dabei, der von Rune über Tidal Connect, über Spotify Connect, über Apple Music und das brandneue Cubus Connect, das übrigens fabulös ist, kann ich nur immer wieder sagen.
Ich hab's, ja.
Weil die haben da irgendwie den Codec, den die anderen nutzen für das Connect-Streaming, haben die nochmal auf dem neuesten Stand der Dinge überarbeitet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das macht Tidal zum Beispiel, das auf dem Papier ja ganz ähnlich funktioniert, macht das nass. Also wir haben gerade gestern im Hörraum wieder einen AB-Vergleich gehabt mit Tidal und Cubus. Und irgendwie kehrt man nicht zum Tidal-Strom zurück. Das tut mir total leid für Tidal, aber das ist so. Es ist halt einfach der neueste Codec, Punkt.
Ja.
Und der Verstärker, 300 Watt an 4 Ohm, wollte ich noch dazu sagen. Also wer 8 Ohm Lautsprecher hat, 150 Watt. Aber das wird man kaum merken, weil das ist wirklich die stabile, dauerbelastbare Dauerleistung, wie man auch sagt.
Lässt sich aber auch rein optisch hervorragend in ein gehobenes Wohnambiente integrieren. Das konnten
Ach so, das immer. Haben wir noch gar nicht erwähnt.
Nee, gell? Haben wir, also das Ding ist schon schick. Also das ist, ich sag mal, wer sagt, dass die aktuelle Lin-Serie durchaus stylisch aussieht, das ist das in der halben Höhe. Also vielleicht sogar nur eine Drittelhöhe, glaube ich.
Die
sind wirklich ultra flach und die Gehäuse sind trotzdem mörderstabil und sehen halt schon wertig aus.
Unser Modell sieht aus, als wäre das so mit von Hand mit Blattgold beschichtet. Mhm. Ist es, glaube ich, nicht. Es ist unglaublich. Ja, das ist schon was, also das ist so ein Verstärker, da räumt man den Fernseher weg, um den Verstärker genau da an die Wand zu hängen, damit den alle sehen können.
Wem das zu viel digital und Einstellung und Option ist, der geht natürlich auch zurück gerne zur Röhre. Und da haben wir einen 300B-Vollverstärker mit dabei von einem Hersteller, der auch in den letzten Jahren eigentlich schon immer da war, aber ein bisschen präsenter geworden ist, aus meiner Sicht zumindest. Da geht es um Facemation und den SA1500. Ich glaube, das ist State-of-the-Art-Röhre inklusive Handverdrahtung, was man sich so wünscht, also was auf dem analogen Wunschzettel so draufsteht.
Ja, vor allem steht auf dem Wunschzettel 9 Watt an 4 Ohm.
Das ist ein bisschen was anderes als vorher.
Das ist also tatsächlich noch der klassische Arbeitsverstärker, bei dem der geneigte Audiophile wissen muss, an welchen Lautsprecher er den anschließt.
Ja.
Und der funktioniert nicht mit jeder Box, aber an den Boxen, wo er funktioniert, ist es der Oberhammer an Musikalität und Schmelz und musikalischem Fluss vor allem.
Mhm.
Mir ist übrigens in dem Kontext wieder aufgefallen, das gibt's ja wirklich bei keinem anderen Verstärker, dass hier als erstes immer 300B genannt wird. So heißt der, also der steht nicht im Namen, so heißt er nicht. Ich habe es hier tatsächlich auch in unsere Liste mit eingetragen, weil egal wo und mit wem ich rede über Verstärker dieser Bauart, das heißt, ist ein 300B-Verstärker. Ist ein
300B, genau.
Und dann kommt meistens noch so, 300B ist eigentlich nicht so mein Ding, aber.
Aber eigentlich so, muss, jeder sollte einen haben, so ungefähr.
Jeder sollte einen haben, ja, ganz genau so. Das ist, in der Tat ist das gar keine schlechte Geschichte, zu sagen, der 300B steht in der Ecke als der, so wenn nichts anderes geht, schließe ich den an und dann habe ich immer noch Probleme, aber sie klingen
aber schön, da. Genau. Ich wollte
schöne Probleme. Und das Ganze wird geliefert im üblichen Facemation-Paket, ein vollständig von Hand aufgebauter Verstärker mit Platinen, wo man sehen kann, wie von Hand jedes einzelne Bauteil aufgelötet wurde.
Ja.
Also vollständig handverdrahtet, handgearbeitet. Das gehört bei denen zum Programm.
Ja, das gilt auch für die Übertrager und alles, was eben dazugehört. Da kommen wir gleich noch kurz drauf auf das Thema. Wir haben noch einen Röhrenvollverstärker, der ist einen Tacken günstiger als das. Mavis M90 sagte mir vorher tatsächlich nichts, muss ich zugeben.
Mir auch nicht.
Da steckt aber noch ein bisschen Know-how von einem anderen Hersteller drin, den wir kennen.
Das ist Tivan Labs tatsächlich. Beziehungsweise ich habe gelernt im Zusammenhang mit diesem Test, Tivan Labs ist eigentlich Mavis. Das ist sozusagen die Holding, die Firma, die hinter Tivan Labs steckt.
Mhm.
Und die bieten jetzt eben mit ihren hauseigenen Mavis benannten Verstärkern, ich will mal sagen, Alternativen zu den Tivan-Konzepten an. Die sehen also vom Gehäuse
unterschiedlich.
Optisch ist das was völlig anderes.
Ja.
Muss man auch ganz klar sagen, wer auf schöne Verstärker steht, der wird sich ein Tivan Labs in die Bude stellen.
Mhm.
Wem es darauf jetzt nicht so ankommt, sondern wer maximale Performance sucht, der guckt den Mavis vielleicht mal genauer an, weil das ist tatsächlich so.
Ein bisschen optisch an Manley erinnert tatsächlich.
Tatsache, ja, stimmt.
Ne? Also so ein bisschen
Metallfront, wo eingefräst irgendwie die Beschriftung ist, so leicht eingefräst und dann mit weißer Farbe ausgefüllt. Sieht so ein bisschen nach, wir haben jetzt eine Studio-Endstufe uns besorgt von 1982. Die spielt aber ganz nett. Und das Konzept hat sich uns am Anfang nicht wirklich erschlossen, weil wir dachten, wenn Tivan Labs doch, sagen wir mal, Verstärker für um 7.000 Euro baut, warum kommen die jetzt mit Mavis-Verstärkern, die genau das Gleiche kosten? Aber das ist tatsächlich, wenn man sich mit dem Verstärker selbst auseinandersetzt, erklärt sich das. Weil wir haben bei Tivan ja explizite Röhrentechnik.
Ja.
Und bei den Mavis sieht es so aus, wir haben eine ganz kleine Winzröhre. Also es ist auch ein Verstärker mit vergleichsweise sehr geringer Leistung, aber hoher Klanggüte, nenne ich das jetzt mal, oder Farbigkeit.
Ja.
Und es ist ein MOSFET-Booster mit an Bord, sodass ich am Ende des Tages am Ausgang auf 100 Watt an 8 Ohm und 140 Watt an 4 Ohm komme, glaube ich.
Okay.
Ja, genau so ist das.
Mhm.
Und wenn man das Gehäusedeckelchen aufschraubt, sieht man sofort Tivan Labs. Also man sieht, das sind die gleichen Komponenten, aber es ist ein anderes Konzept. Die haben gewissermaßen das Geld genommen, das sie bei Tivan Labs in die edlen Holzgehäuse stecken und haben das in diesem Fall in kleine die haben das in diesem Fall in kleine Add-ons in der Schaltung investiert. So, und dann hat man auf einmal so eine Waage, wo man rechts Tivan, links Mavis sehen kann und kann sich entscheiden, was will ich, Leistung und optischer Kompromiss meinetwegen. Und auf der anderen Seite habe ich eben den wirklich optischen Zauber von Tivan Labs mit den üblichen Röhrenausgangswerten, die natürlich deutlich geringer sind. Also an diesen Tivan Labs in Klammern Mavis kann ich wirklich jeden Lautsprecher anschließen. So, jetzt habe ich mich selbst verplappert. Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss, ist, wir konnten uns unfreiwillig auch von dem Tuning-Potenzial des Verstärkers überzeugen, weil er wurde ausgeliefert direkt von irgendeinem Messeauftritt. Ich nehme mal an, das ist das Muster, das auch auf der High-End irgendwo spielte. Irgendwas stimmte nicht und dann haben wir uns vom BTB einen dedizierten Röhrensatz für dieses Gerät zuschicken lassen. Der hat handselektiert. Der Auto hat gar nicht gesagt, was er will, sondern gesagt, guck mal, was du da hast und schick mir das rüber. Und damit war das gleich nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das hat den Verstärker von der Farbigkeit und der Wiedergabe nochmal auf ein anderes Niveau gehoben. Also auch das Tuning-Potenzial dieser Verstärker können wir hiermit als grünes Häkchen abgecheckt betrachten. Genau.
Wir haben natürlich auch Zuspieler, das heißt, wir haben Quellen, ein bisschen digital, ein bisschen analog, gut gemischt bei uns in der Ausgabe 82 der Fidelity nachzulesen. Ich habe ein Gerät, das steht hier eigentlich als Quelle, aber es ist eigentlich ein All-in-One, der Eversolo Play in der CD-Edition. Das ist ja auch nicht nur ein Streamer, ein DAC, tatsächlich auch ein Gerät mit einem seitlich angebrachten CD-Spieler, fand ich ganz lustig.
Ja.
Es ist aber auch ein Vollverstärker. Also das Ding ist auch übrigens eine dieser Marken, die so in letzter Zeit, vorhin haben wir über Sonoro gesprochen, immer mehr ins Bewusstsein kommen, weil sie von einem guten Bedienkonzept mit einer sehr amtlichen Verarbeitung, aber zu einem schon zu einem Mitnahmepreis, wenn man es auf HiFi runterbricht, dann Geräte anbietet, mit denen man schon schnell glücklich werden kann. Also wir sprechen hier 800 € ist das Ding. Also
und das ist schon der das ist der Upgrade-Preis, weil das Ganze gibt's auch als Eversolo Play. Dann habe ich eben nur den Streamer, DA-Wandler, Vollverstärker und das Ganze kostet dann 700 €, ganz genau.
Krass,
ja. Und das Laufwerk kostet mich 100 € Aufpreis. Also das ist dann die CD-Edition, die muss ich mir kaufen. Dadurch, dass das so seitlich, also ich bräuchte ein neues Gehäuse, um das abzugraden. Man kann das nicht nachrüsten. Also man kauft sich entweder den reinen Streamer oder man kauft sich Streamer plus CD.
Genau.
Und der im Grunde genommen ist der Erfolg von Eversolo mit der Welle zu erklären, auf der die Marke reitet. Wir haben ja dieses Jahr schon häufiger davon gesprochen, dass man merkt, die Hersteller suchen wieder nach Konzepten, um HiFi attraktiver zu machen. Gleichzeitig suchen natürlich die Vertriebe nach Marken, mit denen sie ihr Sortiment attraktiver machen können. Das ist so ein Beispiel. Veeam, um eine Marke zu nennen, hat gerade durchbrechenden, durchschlagenden Erfolg. Und da hat dann irgendjemand gesagt, dann gucken wir uns doch Eversolo mal an, ob die nicht genauso gut sind. Und siehe da, die Geräte selbst sind im Grunde genommen genau das Gleiche. Anders aufgebaut, man hat bei Eversolo eine völlig andere Bedienlogik, ist mit so einem kleinen Touch-Display, wo man schöne App-artige Symbole bedient. Das gibt's bei einigen Veeam-Geräten auch. Es ist einfach gute Bedienung, vollständiges Portfolio. Ich kann das Ding mit USB an meinen Rechner anschließen oder den Rechner via Bluetooth einschleifen. Es ist alles möglich.
Also ich habe ja für eine der kommenden Ausgaben habe ich ja gerade ein Eversolo-Gerät in meiner Kette integriert. Und ich mache dann immer den Test. Ich schließe das Ding an, die Anschlüsse erkenne ich wohl noch, mache es an und möchte innerhalb kürzester Zeit Musik hören. Ja. Und ich habe tatsächlich das Ding angemacht. Ich habe Kobus ausgewählt. Dann zeigt er mir einen QR-Code an, den ich mit meinem Handy einmal, wo Kobus auch drauf ist, abfotografiere. Schon bin ich eingeloggt und konnte sage und schreibe unter 60 Sekunden Musik aus meiner Library bei Kobus hören.
Also das ist ein gutes Stichwort.
Das fand ich für Digitalgerät mit so viel Möglichkeiten. Also da steckt unglaublich viel in dieser Oberfläche drin. Aber diese Zugänglichkeit für Leute, die eigentlich auch gerne analoge Geräte und Tasten haben, hat mich, also jetzt der erste Eindruck, top. Also wirklich schnell, bedienbar, intuitiv. Gut, gefällt
mir. Ja. Das hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich drastisch verändert. Ich, wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich vor 10, 15 Jahren mal für ein Magazin zuständig war. Das hieß HiFi Digital. Da haben wir wirklich damals angefangen, ein Digitalheft zu machen, weil alles um die neue Streaming-Technologie herum erklärungsbedürftig war. Mhm. Man musste den Leuten erstmal erklären, was ist denn eigentlich eine IP-Adresse? Heute braucht es keinen mehr zu interessieren, weil die Geräte sich selbst konfigurieren, einrichten, finden und selbst das Eingeben. Also wenn ich irgendwann mal die Rune-App in mein Smartphone installiert habe und habe da mein Passwort eingegeben, dann vererbt diese App mittlerweile an fast jedes Rune-Gerät einfach alle Daten, die es benötigt. Mhm. Und das ist mit 2 Mausklicks, hätte ich jetzt fast gesagt, mit 2 Kameraschwenks oder sowas auf irgendeinen QR-Code ist alles erledigt.
Genau. Also schönes Super. Konzept. Und wie gesagt, wer jetzt wirklich für die Ferienwohnung oder für wirklich das Büro oder sowas und es ist noch ein schönes Paar 2-Wege-Lautsprecher irgendwo in der Sammlung. Also ich gehe mal fast davon aus, fast alle, die uns hören, haben mehr als ein paar Lautsprecher. Da ist jetzt irgendwie Büro wird um, also zum einen passt der auch optisch gut in ein Büro oder in ein Designumfeld tatsächlich, finde ich. Und dann hast du eine komplette Kiste da stehen und die klingt auch noch.
Also kompaktisch,
Preis-Leistung,
kompakt, klein.
Also natürlich geht immer mehr, das wissen wir, aber das ist schon alles sehr stimmig. Wir haben eine weitere Quelle jetzt aus dem ganz analogen Bereich, die würde ich gerne noch ansprechen. Die Bilder, wenn ich da reingucke, wir gucken ja ins Gerät rein, es geht um einen Phono-Entzerrer, da denke ich, yo. Also wenn ich es schön machen möchte, dann mache ich das genauso wie Silvercore mit dem Gerät und diesem eher wahnsinnigen Namen, wie ich finde, Wahnfried. Wie kann ich ein Gerät Wahnfried nennen? Es ist Geschmacksfrage, aber das Ding ist erstmal also optisch herausragend. Es ist mit, und du siehst dann auch, wenn du reinguckst, also auf unserer Bilderstrecke, was da auch verbaut ist, also wirklich erlesen, dann natürlich externes Netzteil und wir können nicht natürlich nur einen Plattenspieler, einen Tonarm anschließen, sondern derer gleich, ich glaube, 4 insgesamt oder sowas, also MC, MM aufgeteilt.
4 Stück, ja.
Ja.
Also es ist 3x MC, 1x MM,
um das
ganz kurz aufzudröseln.
Ja, sehr praxisnah eigentlich in der, ja, also in meinem Bekanntenkreis würde ich gleich schon 2 Leute wissen, die das auch so nutzen können.
Echt? Okay.
Ja.
Ich frage mich immer, wer so extrem ist, dass er 4 Tonarme braucht. Aber ich habe meinen Mono-Abtaster, ich habe meine 2 unterschiedlichen MCs für Tages- und Stimmungslagen und dann habe ich noch den MM, den ich einfach unheimlich gerne benutze, weil er so unkompliziert ist.
Genau.
Kann schon sein, ja. Also auf meinen Plattenspieler ich würde so viele Tonarme nicht unterbringen. Aber ich kenne sogar Leute, die Tonarme im Regal liegen haben und dann so on the fly schnell wechseln. Klack, klack. Mit so einer Schelle drunter, dass der Abstand stimmt. Dann setzt man die nur auf, macht ein kleines Madenschräubchen fest und fetzt weiter.
Ja, also das geht's. Aber also tolles Teil irgendwie.
Zu dem Namen kann ich kurz anmerken, alle Wagner-Fans unter uns werden feuchte Augen bekommen haben, weil das ist, glaube ich, eine Villa von Wagner, wo er ja seinem Wahn nachging und nachhing. Und wenn man ins Gehäuse schaut, sieht man, die eigentliche Kunst von Silvercore liegt im Weglassen. Also wir machen Schaltungen, die so einfach gehalten sind wie nur irgend möglich. Jedes einzelne Bauteil in diesem Gerät ist nach Gehör ausgewählt. Ja. Und kleiner Teaser am Rande, wenn man die Platine, die man da sieht, rausschrauben würde und würde sie umdrehen, da liegen dann die ganzen kleinen Teilchen. Mhm. Also ist schon so ein bisschen auf Optik gezüchtet, dass man das Teil aufschraubt. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen, dass man ein Gehäuse aufschraubt und blickt auf eine hochglanzpolierte Edelstahlplatte.
Absoluter Hammer, ja.
Also das Innenleben des Entzerrers natürlich, also Vorverstärkers, ist kann man als Spiegel verwenden. Wenn man so abends in die Kneipe will und möchte sich nochmal zurechtmachen, kann man den kurz aufschrauben und schauen, ob es stimmt.
Da kenne ich schon wirklich nicht so viele Kollegen, die das so machen würden, aber
nicht wirklich. Also wirklich praxisnah ist es nicht, aber es ginge. Ja. Und das Wissen ist das, was zählt.
Liegen wir bei 7.000 Euro so roundabout. Also insofern ist jetzt auch kein Mitnahmegerät, aber
genau.
Ich glaube für etwas, wo man lange Spaß mit haben kann.
Für streng genommen aber 4 Phono-Entzerrer in einem Gehäuse mit einem und das auch ein Feature externen Netzteil. Also das Netzteil kommt Das hat sogar so lange Füßchen mit Filzpads, das Drittschall bedämpft und gleichzeitig brummt dir das das Rack nicht voll. Das ist, also da ist schon wirklich alles mit Maßhaftigkeit und mit Know-how umgesetzt. Faszinierendes Gerät.
Und Netz ist ja auch nochmal ein Thema bei uns jetzt beim Zubehör im aktuellen Fidelity 82. Wir haben einmal ja eine Filterstromleiste. Das ist jetzt, ich sag mal, etwas, was wir von unterschiedlichen Herstellern schon kennen grundsätzlich. Wir haben aber auch ein Gerät, was in der Kategorie oder die Kategorie ist mir vielleicht von ein oder zwei Herstellern im Laufe der letzten 30 Jahre bekannt. Es gibt quasi eine Erdung, ja, also ein zentraler Massepunkt für meine Anlage von Clear Audio. Und heißt Terra und Co. heißt das Ding? Oder wie heißt
ich? Nein, Verzeihung, ich habe Terra und Co. habe ich in unsere Liste geschrieben, weil Terra nicht alleine kommt. Also Terra ist ein kleines, rundes Drömmelchen, an dessen Rückseite ich bin mir gerade nicht sicher, 4 oder 5 Erdungszugänge habe.
6.
Und 6 sind es anders.
Genau, auf jeder Seite 3.
Die sind so
pyramidenförmig auf der Rückseite drauf.
Wenn ich das benutzen möchte, brauche ich natürlich noch den entsprechenden Satz von Erdungskabeln. Ich glaube, da sind ein paar dabei, aber wenn ich das voll ausnutzen will, dann muss ich mir auch noch eins nachbestellen. Und ich brauche dazu ein spezielles Stromkabel, das eben nur die Masse abführt, also nur die Erdung ableitet. Und das Geheimnis an der ganzen Geschichte ist eben, dass die Erdung ist so die letzte offene Flanke in vielen HiFi-Ketten. DA-Wandler sind hochgezüchtet ohne Ende mit super Clocks und so weiter und so fort. Verstärkerschaltungen sind ausgefeilt und ausgereizt. Und dann ist aber alles irgendwie mit unterschiedlichen Massekonzepten miteinander verbunden, die sich teilweise sehr im Weg stehen und einfach keinen einheitlichen Weg finden. Und da kommen dann solche Konzepte zum Tragen, die einfach die Masse aller Komponenten an einem Punkt zusammenführen und gebündelt abführen. Das kann wirklich, also im Falle von Terra kann das ein Gamechanger sein, weil wir hatten das jetzt speziell natürlich für eine Phono-Anlage. Wir haben den Balance V2 im Hörraum, wir haben den großen Jubilee Reference, hatten wir da stehen mit, war noch irgendein Zubehör dabei? Nein, ich glaube, es waren maßgeblich diese beiden und die haben wir dann über Terra zusammengeführt. Noch mit, ich glaube, den Vollverstärker hatten wir zeitweise noch in Terra mit eingebunden. Und man merkt dann einfach, wie die Musik sich völlig anders von den Lautsprechern zu lösen beginnt. Man kann das zum Beispiel, es kann in vielen Fällen auch kleinere Brummstörungen und so beseitigen. Und das ganze Konzept, also dieses Drömmelchen allein, kostet irgendwie um die 1.000 Euro. Da sind Strippen und alles, was man zum Loslegen benötigt, ist im Grunde genommen dabei. Ich glaube, man muss sich da ist erstmal eine Standardstromstrippe dabei, die aber auch nur die Masse leitet natürlich. Mhm. Also die liefert keinen Strom an das Gerät, weil es schlichtweg keinen braucht. Ich glaube, das etwas hochwertigere Kabel, mit dem wir rumprobiert haben, das muss man sich noch separat besorgen. Okay. Das ist dann aber auch alles. Und das kann je nach Anlage, je nach Situation, je nach Umgebung, kann das wirklich ein Gamechanger sein. Wenn das die eigene Netzleiste nicht ohnehin schon auf die eine oder andere Art und Weise erledigt.
Da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Konzepte dahinter. Die Leisten haben ja dann auch Filtereigenschaften, die eben solche Sachen, die wir nicht haben wollen, eben rausnehmen. Inakustik hat das ganz schlau gemacht, weil die eigentlich vom Know-how der großen Stromkomponenten runtergebrochen haben, also das Know-how mitgenommen haben in eine Stromleiste. Das finde ich da ist dann mal wieder, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, also wenn jetzt ein Hersteller mit einem Flaggschiff anfängt und die Technologie erstmal ausreizt und guckt, was geht da überhaupt und dann für uns Kunden vielleicht die Möglichkeit doch findet, das ein bisschen runterzubrechen, auch preislich runterzubrechen, haben eigentlich alle Seiten gewonnen.
Das ist richtig. Wir haben uns auf der Messe lang mit Inakustik unterhalten. Die haben tatsächlich, die haben ja vor einigen Jahren diese AC-Serie ins Leben gerufen. Das wollte ich sagen. So. Ja. Die 4500 hatten wir, glaube ich, mal vorgestellt. Das ist noch gar nicht so lang her, 2 Jahre vielleicht. Und das ist ein vollständig modularer Netzverteiler-Bastelkasten, wo ich mir spezialisierte Module für Digitalkomponenten, für Analogkomponenten, in Klammern Verstärker, oder so reine DC-Filter für Komponenten, die ein bisschen Probleme bereiten und eigentlich keine Filterung wollen, gibt's ja manchmal. Filterung kann auch langsam machen, zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Und da nimmt man dann das DC-Filter, das einfach die schlimmsten Netzstörungen rausfiltert, aber keine Besonderheiten aufweist. Das konnte man sich da völlig frei zusammen konfigurieren, obwohl es denen natürlich lieber ist, man nimmt irgendwie von der Stange. Es gibt da so Zweier-, Vierer-Konfigurationen und unterschiedliche Varianten. Und das kostet allerdings sein Geld. Und dann ist denen klar geworden, wir sind da irgendwie an eine Grenze gestoßen. Lasst uns das Konzept doch auf Netzleisten ummünzen. Und jetzt gibt es einfach sechsfachsteckerleisten, glaube ich, sind das, wo ich aus Platz, also es sind genau die gleichen Filtermodule, die eingesetzt sind.
Ah, okay.
Ich
hab also noch nicht mal runtergebrochen technisch.
Die sind nicht runtergebrochen, sondern ja gut, schon runtergebrochen, weil natürlich die Widerstände und alles, was da auf den Platinen verbaut ist, muss eine Nummer kleiner ausfallen, damit das reinpasst. Und genau da haben wir die Krux. Wegen der Platznot in einer Netzleiste gibt es die nur in der Gesamtheit. Das heißt, es gibt eine Netzleiste, für die prädestiniert ist für Digitalkomponenten. Es gibt eine, die eher so für Analogkomponenten zu empfehlen wäre. Und dann gibt es lustigerweise die ohne Filterung, ist die teuerste, kostet dann 100 Euro mehr. Das ist die DC-Blockerleiste, die wir auch, die wir auch vorgestellt haben, weil die halt nicht genau wussten, welches Habitat unser Autor zu Hause betreibt.
Ja.
Der war hellauf begeistert von dem Ding, weil es einfach eine ultrasolide Netzleiste ist, die sehr, ja, sehr wohltuend auf seine Anlage wirkte. Man muss ja immer vorsichtig sein, wie man die Wirkung von Strom irgendwie klanglich einordnet. Im Idealfall ordnet man es überhaupt nicht ein. Wenn man selbst guten Strom hat, passiert nämlich gar nichts. Wenn man ein Problem hat, ist es nachher weg. Und die Anlage spielt vielleicht ein bisschen freier, offener, klarer, was auch immer. Und so war das, so war das in diesem Fall. Muss man sich zur Not, wenn man eine große Kette hat mit vielen digitalen und Analogkomponenten, zwei Leisten hinhängen.
Tatsächlich mal aus.
muss man probieren.
Wäre eine Möglichkeit.
Aber das stimmt.
Oder gleich die große AC-Komponente, ja.
Genau, es bereichert diese AC-Welt halt um eine neue Erscheinungsform, weil das Ganze eben auch keinen Schacht im Rack belegt, weil das ist bei den, die sind schon ordentlich schwer und die sind, haben volle Komponentengröße. Die AC4500 zum Beispiel steht da wie ein CD-Spieler.
Wir haben auch einen etwas längeren Musiktipp mit drin, und zwar ist es ein Album, was ich mir jetzt tatsächlich letzte Woche noch auf Vinyl gegönnt habe. Das neue Album von Bioscope. Okay, wer ist Bioscope? Er kennt, also das vom Namen her sagt erstmal das den Leuten nichts. Wenn das Heft aufgeschlagen wird und da ist ein Herr oder zwei Herren älterer Bauart und wir sind gitarrenaffin, dann erkennen wir den einen, und wir sind Synthesizer-affin, dann erkennen wir den anderen, und wenn wir musikaffin sind, erkennen wir beide. Es geht um Steve Rothery, das ist der Gitarrist von Marillion, der ja auch vor inzwischen mehr als 10 Jahren dieses sagenhafte Ghost of Pripyat Solo-Album rausgebracht hat, was wirklich phänomenal gut ist. Und dann geht's um Thorsten Quäschning. Der ist bei Tangerine Dream eigentlich der Kopf dahinter. Und die haben eben zusammen jetzt ihr Debütalbum rausgebracht. Bioscope nennt sich diese Formation dieser beiden wirklich seit Jahrzehnten im Geschäft befindlichen Herren, die eben ein instrumentales Album rausgebracht haben. Das heißt Gentle, und ist zusammen auch mit Alex Reeves. Alex Reeves sagt dem einen oder anderen vielleicht was als Schlagzeuger von Elbow. Und auch da ist dann schon mal so ein bisschen Qualität angesagt. Wie klingt das Ganze? Ja, es klingt ein Stück weit wie das Soloalbum von Steve Rothery, aber es ist ein bisschen sphärischer, und wir kriegen auch dadurch, dass Thorsten Quäschning die analogen Synthesizer, die modularen Synthesizer benutzt hat, auch genau dieses pluckernde, teilweise randomisierte, aber immer harmonische als Teppich, als Untergrund, was manchmal auch den rhythmischen Teppich sogar bietet, wenn der Drummer eben nicht mit dabei ist. Und dann eben die super erstklassige Gitarre nach wie vor von Steve Rothery, der zusätzlich auch ein super netter Typ ist, das muss man auch nochmal dazu sagen, also wirklich ein ganz toller Mensch irgendwo. Und die haben 2020 sich, glaube ich, erstmals irgendwie getroffen, haben zusammengearbeitet und haben dann nach und nach dieses Album, was ein Doppelalbum ist, mit relativ langen Stücken, und auf Vinyl ist das toll, weil diese langen Stücke quasi jeweils eine dieser Doppelvinyl-Seiten hat, die Pressung ist. Ich habe auf der A-Seite habe ich einen kleinen Fehler drauf, aber B und C und D-Seite sind top, also wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe es tatsächlich mal mit der digitalen Variante verglichen. Mir gefällt über die Abhöre, die ich zu Hause habe, und über die Anlage tatsächlich hier die analoge eindeutig besser. Wir haben also ein Feature zu diesem Ding. Reinhören, Bioscope heißt die Band, Gento, das Album wirklich, wirklich toll. Dann habe ich vielleicht noch zwei kleine Tipps, die so ein bisschen off-topic sind, wenn man sonst in den Mainstream reinguckt. Es gibt die Band Sanyes, kennt auch wieder kein Mensch, aber der Mensch dahinter, der ist halbwegs bekannt, Peter Moran, der kommt aus Schweden und hatte mal einen Hit mit der Band Peter, Björn und John. Da ist er eben der Peter gewesen. Und der ist tatsächlich der Produzent und Gitarrist des aktuellen Robert Forster Albums. Das ist der Mann von den Go-Betweens. Und die haben, also dieses neue Sanyes Album, das ist Alternative Folk. Da ist ein bisschen Britpop drin, was mich an Divine Comedy erinnert. Übrigens, Divine Comedy, auch ein schönes neues Studioalbum, kann ich empfehlen. Skandinavische Leichtigkeit, würde ich sagen, ist da drin. Super aufgenommen. Daniel Bengtsson hat das produziert. Die haben nicht nur in Stockholm aufgenommen, sondern auch in Nashville. Also da, wo quasi der Puls der weltweiten Musikszene nach wie vor schlägt, und wirklich eine ganz, ganz tolle Kiste, kann ich empfehlen. Es gibt auch ein paar Gäste drauf. Da ist Kyle Crane mit dabei am Schlagzeug, den kennen wir sonst von Daniel Lanois oder Nico Case. Nicole Atkins singt auf dem Track The Body, und das hat mich voll an The Beautiful South und die Pretenders erinnert. Also sehr breites Ding, schöne Gitarren, gefällt mir. Wo wir bei schönen Gitarren sind. Und Schweden. Dann habe ich noch das neue Album von Christian Schjellwander, also Kjellwander geschrieben, aber Schjellwander gesprochen. Es hat diesen, weiß ich nicht, man kann sich den Namen des Albums nicht merken, weil es ein Bindestrich, also so ein Backslash-Titel ist, Ex Voto The Silent Love. Bei Tapete Records rausgekommen, die ersten cleanen E-Gitarrenklänge auf diesem, ja, schon im weitesten Sinn populärmusikalischen Album klingen nach Wes Montgomery, ganz ehrlich. Also es ist, dann kommen so Songwriter-Akkorde, die man von Schjellwander auch so ein bisschen kennt. Und da bin ich sehr schnell bei dem, was so meine musikalischen Welten zusammenführt, nämlich eben gutes Songwriting, gitarrenlastig, aber eben auch feiner Gitarren-Jazz à la Wes Montgomery. Richtig gut, klingt sehr schön. Es ist warm, eine warme Produktion, ein sehr ruhiges Album, also ein Herbst-Winter-Album. Würde ich da eben empfehlen. Manchmal dezentes Schlagzeug mit dabei. Songs wie The View is Watching gibt's einen. Das ist so eine Mischung aus, ja, David Sylvian und Chris Eggman. Also eigentlich alles, was man so im hochwertigen alternativen Bereich haben möchte, was nicht Mainstream ist. Also passt da rein, hört rein. Die Rezension dazu, auch zu Sanyes, gibt's natürlich eben in der aktuellen Fidelity. Das war jetzt hier Christian Schjellwander, Ex Voto, Silent Love. Wir haben natürlich noch viel mehr musikalische Themen im Heft, aber wir wollen ja nicht das ganze Heft hier vorlesen, sondern deinen Werbeblock von vorhin noch mal aufzunehmen. Wenn man es hat, kann man reinlesen, und es ist Coffee Table Book. Also das liegt dann auch bitte etwas länger, oder bei mir liegt es selbst auch ein bisschen länger, weil ich immer wieder reingucke bei den Texten, die die Kollegen geschrieben habe. Hören, sitzen, Coffee Table. Problem ist folgendes. Ich bin ja auch an der Hochschule tätig, lehre da Audioproduktion, und meine Studierenden dürfen jährlich eigentlich bei mir eine beliebige Audioproduktion abgeben. Das kann ein Hörspiel sein, das kann eine Musikproduktion sein, in jedem Genre. Das kann etwas sein, was eher wortlastig ist, also ein journalistisches Feature beispielsweise. Okay, soweit, so gut. In den letzten Jahren, ich habe das dann auch mal nachvollzogen bei den rund 100 Abgaben pro Semester, ist die Prozentzahl der Abgaben, die tatsächlich, obwohl wir alles andere in der Lehre erklären, einkanalig abgegeben wird, also in Mono gewachsen. Also ich dachte, so, entweder ist deine Lehre schlechter geworden, Schrägstrich, du machst irgendwas falsch und die Leute verstehen dich nicht mehr, ich hoffe nicht, oder da ist irgendwas, was die Leute dazu bewegt, eben gar nicht mehr Stereo zu denken. Und da habe ich mal meinen Studierenden, das ist noch keine wissenschaftliche Umfrage, aber ich habe sie mal gefragt und habe gemutmaßt, ich habe gesagt, worüber hört ihr Musik? Und die meisten hören über drahtlose Bluetooth-Lautsprecher, / über kleine Smart-Devices wie das Handy oder maximal ein Laptop. Und da selbst bei Handy und Laptop, die zwar Stereo draufstehen haben, ist es aber fast eine Punktschallquelle. Ja, also die Lautsprecher sind so eng beieinander, dass im Raum, wenn du einen Meter weggehst, also nicht direkt davor sitzt, hast du kein Stereo mehr. Und sie haben mir, also alle, die ich jetzt gezielt gefragt habe und auch gefragt, warum ist deine Abgabe denn in Mono? Du hast ja ein Hörspiel gemacht, da wäre es ja wunderschön, wenn mal ein bisschen links, rechts was passiert oder eine Raumatmo. Und selbst die Raumatmo war Mono, ja. Es war aber kein böser Wille. Es war einfach auch keine Veränderung in der Lehre, was die Zweikanaligkeit angeht, die ich da in meinen Vorlesungen habe, sondern tatsächlich die Gewohnheit, wie höre ich selber Musik, wie höre ich selber Audio. Und wenn du, ich sag mal, damit groß wirst und in deiner Prägephase Audio zwar im vollen Frequenzbereich über dicke Boomboxen hören kannst, aber eben Stereo keine Rolle mehr spielt für dich, dann mischst du auch nicht so. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, also so ist die Frage, ne, wo ist Henne oder Ei? Also ist es die Verfügbarkeit, die Convenience von eben diesen, ja, schnell anschließbaren Bluetooth-Schallwandlern? Oder ist es eben, dass der Bedarf nach Stereo geringer geworden ist, weil es eben, ja, ich brauche doch zwei Sachen, die ich irgendwo hinstellen muss, möglicherweise noch verdrahten muss, ist halt mehr Aufwand. Ich habe die Lösung noch nicht. Es ist nur eine Beobachtung, die aber vielleicht auch unterstreicht, warum der Bereich Home Audio, der inzwischen in Statistiken auch von HiFi ein bisschen getrennt wird, warum der so erfolgreich ist und insgesamt dann die Unterhaltungselektronik mit guten Zahlen kommt, aber wir im HiFi-Bereich vielleicht doch nicht mehr so gute Zahlen haben.
Das ist tatsächlich ein Thema, ja. Das ist, wir waren vor anderthalb Jahren, das ist, glaube ich, fast zwei Jahre her, gab es mal irgendwie eine Veranstaltung der High End Society, wo die GfK zugegen war und so ein bisschen Statistiken verlesen hat zum Verkauf von HiFi-Geräten und wir auch mit Schreck festgestellt haben, dass deren Betrachtung irgendwie, da hat irgendwann jemand das Fingerchen gehoben und gesagt, ja, Entschuldigung, ihr redet ständig von HiFi und High-End-Bereich, war da immer die Rede. Was meinten die eigentlich damit? Und dann haben die gesagt, ja, High-End-Bereich ist so alles zwischen 500 und 799 Euro. Und dann hat alles da gesessen und geschwiegen. Und meinten, ja, es mag jetzt sein, dass ihr das nicht mögt, aber damit decken wir so ziemlich genau 98,9% des Marktes ab. Und alles darüber ist dieses eine Prozent, das es genauer wissen will. Die Relevanz ist dann natürlich ein ganz anderes Thema, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet. Was mich jetzt fast schon wundert, ich kenne mich ja mit diesen Produktionstools ganz gut aus, habe hier Ableton, Cubase und Apple Logic und sowas auf dem Rechner. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich damit Mono downmixen soll, weil das heute das alles geht so auf Stereo ausgelegt ist, da muss man sich ja tatsächlich aktiv Mühe geben, um das überhaupt hinzukriegen. Das finde ich am spannendsten daran.
Quasi deine einkanaligen Aufnahmen, Sprache wird ja meistens doch Mono aufgenommen.
Ja, klar.
Und ziehst die einfach rein und Panning, nö.
Also ja,
Stimme Mono, gerade beim Podcast oder sowas, macht das ja absolut Sinn.
Ja, klar.
Weil unsere Stimme ist Mono. Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, was so ein bisschen radiophoner, /audiophiler in der Musikproduktion ist, wir wissen auch, es gibt auch gute Monoproduktionen aus der Vergangenheit. Das kennen wir, das wissen wir.
Das wollte ich gerade sagen. Das
wissen wir auch zu schätzen. Aber das war ja, ich meine, vielleicht drehen wir uns jetzt im Kreis, das war ja auch dann teilweise den Produktionsmöglichkeiten geschuldet. Damals, diese Begrenzung haben wir gar nicht mehr.
Ausschließlich.
Sondern die Begrenzung kommt, glaube ich, wirklich aus meiner Sicht derzeit aus den Hörgewohnheiten. Mhm. Und das ist ja auch eben das, was wir vielleicht unseren Kindern oder sowas nicht weitergegeben haben, dass die Zeit mit Musikkonsum zu verbringen, eine gute Zeit für einen selber sein kann und ich dafür, wenn ich das im Genuss steigern möchte, natürlich auch ein bisschen Aufwand betreiben muss im Sinne von zwei Lautsprecher herstellen, hinstellen. Früher war das überhaupt gar keine Frage. Dann hat man, selbst wenn die in der Wohnzimmerwand eingemauert waren, sage ich mal, oder in so einer Schrankwand mit drin waren, es waren immer zwei Lautsprecher da. Es war einfach so. So, insofern denkt unsere Generation gar nicht drüber nach. Aber die jüngeren Menschen kennen diese Wohnwände nicht mehr und auch die Eltern meiner Studierenden haben nicht mehr so viel Affinität zu Stereo, zu Anlagen, die hören halt eben anders.
Kann man eine Stunde drüber rumphilosophieren. Das ist tatsächlich interessant, weil ich muss auch sagen, dass einerseits ist natürlich der Konsum, in der Tat. Ich habe so eine kleine Sonos-Büchse zu Hause stehen, also irgendwie so eine Play One, 3 oder 5 heißt die größere, glaube ich, die schon so Pseudo-Stereo macht, aber doch aus einer Quelle kommt. Dann ist die Relevanz für mich gleich null, weil die Dinger klingen sehr, sehr amtlich für das, was sie tun und dafür, dass es nur ein Lautsprecher ist. Und da habe ich mit Stereoaufnahmen sogar teilweise Probleme wegen dieser Stereo-Mono-Kompatibilität und bla. Da muss man natürlich sagen, wenn man sich ein bisschen mit Produktionstechnik auskennt, Mono ist die reine Lehre. Wenn man einen Mix macht, der Mono gut klingt, funktioniert der. Punkt. Und da gibt's kein Drehen und Wenden auf allen Komponenten. Bei Stereo ist das anders, weil da gibt's durch die Phasendrehungen und sowas gibt's Auslöschungen. Wenn ich zwei Stereospuren zusammenmixe, da muss schon wirklich ein Profi am Werk sein mit Phasenkorrelationsmeter da.
Ja, genau. Ja,
ich sehe immer die bunten Farben und weiß gar nicht, was das alles zu bedeuten hat, um ehrlich zu sein. Und dann wundere ich mich, dass die Monomixe nicht klingen.
Ich habe in einer Quelle irgendwo was über Monomixe auch gelesen und ein Mischer, der das auch nach wie vor wohl macht, hat argumentiert, er sagt, bei Mono bzw. Mono-Wiedergabe habe ich als Mensch im Studio die Kontrolle über das, was mein Endkunde nachher hört. Bei Stereo weiß ich nicht, wie hat er die aufgestellt. Wir haben vorhin über die Einwinklung gesprochen, wir haben über Räume gesprochen und so weiter. Da bin ich ich habe keine Handhabe. Ne? Also insofern, es gibt natürlich Gründe für Mono. Trotzdem ist das eine Sache, die vielleicht für unser Hobby, Hi-Fi, High-End und dann die dominante Stereo-Wiedergabe gar nicht so gut ist, was sich, und das ist jetzt ein weiter Sprung, sage ich mal, auch vielleicht ein Stück weit auf die aktuelle Händlersituation in Deutschland auswirkt, denn gerade in diesem Jahr sind jetzt zwei große Namen, entweder verschwinden sie gerade oder sind vom Markt verschwunden, was die Händlerschaft angeht, in großen Städten. Da sprechen wir von Hamburg und Berlin, wo wirklich namhafte Händler einfach jetzt nicht weitermachen können. Also es gibt keine Verschwörung dahinter, aber es sind teilweise Dinge, die doch ein bisschen voneinander abhängen. Wenn nämlich immer mehr Leute Home-Audio haben, dann brauche ich diese Beratung nicht, da brauche ich eben keinen, der mir erklärt, wie ich es bestmöglich aufstelle.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde das jetzt nicht zu dogmatisch sehen. Also wir sind natürlich, reden wir momentan sehr viel über diese Entwicklung, dass viele große Händler dabei sind, die Pforten zu schließen. Viele, sage ich, und meine damit, dass unabhängig von den zwei gerade genannten, hört man das Munkeln und Knirschen auch von anderen Seiten. Ich glaube, da stecken aber ganz sachliche Gründe dahinter, die nicht nur mit dem Bedeutungsverlust von HiFi an sich zu tun haben, sondern vor allem eben mit dem Wandel des Marktes, insbesondere seit der Pandemie. Wir erleben eben, dass sich die gesamte HiFi-Branche in das Luxussegment bewegt hat, während unten im Convenience-Bereich das Nachwachsen gerade losgeht, aber eben vergleichsweise langsam läuft. Und wenn ich einen Lautsprecher nehme wie die Auer Akustik, um auf das gute Stück nochmal zurückzukommen, da habe ich eine bildschöne Box, die aber der Preis, der dran steht, funktioniert nur, wenn ich das Ganze wie ein Serviervorschlag in der entsprechenden Umgebung präsentiert bekomme. Auer betreibt einen unfassbaren Aufwand. Wer auf der High-End in den Räumen war oder das letztes Jahr auf der Finest Audio Show gesehen hat, die haben sich so einen Raum im Raumkonzept einfallen lassen, lamellieren, so, also die hatten so Holzwände, die auch akustisch wirksam waren, so dass man ist in den Raum reingekommen und war in einer ganz eigenen Atmosphäre und mitten im Raum standen nur die beiden Boxen. Keine Sitzplätze, nichts. Die spielten da in so einem ganz stylischen Ambiente. Genau so muss ein HiFi-Händler heute aussehen, wenn der dem Publikum, den interessierten Musikenthusiasten diese Produkte nahebringen will. Das bedeutet, zwischen mir als normalen, gewöhnlichen HiFi-Händler, der die 80er, 90er Jahre, die 2000er mitgenommen hat mit dem guten alten Pappkarton-Konzept, steigen sie gerade über die vier Kartons, dann sind wir im Hörraum. Ja. Für mich bedeutet das einen irrsinnigen Aufwand, meine Räumlichkeiten so auszurichten, dass ich mit diesen Produkten umgehen kann. Und dann bedeutet das aber vor allem auch, dass ich zwei Vorführungen habe, meinetwegen, die festgenagelt sind für zwei Produkte. Und das heißt, die meisten Händler müssten im Grunde genommen auch den Mietvertrag kündigen und müssten umziehen, was zum Beispiel hier der Hackstore in München ist gerade dabei. Die ziehen raus, bezeichnenderweise direkt an den Flughafen, in ein unfassbares Ambiente, so einem riesen Loft. Ein ganzes Gebäude ist das mit 7 oder 8 Hörräumen, die dann jeweils so einer Marke gewidmet sind, wo man im fantastischen Ambiente die Produkte präsentiert bekommt. Ist noch nicht ganz spruchreif, wird, ich glaube, so zum Jahreswechsel, später Dezember wird das geöffnet. Hab mir gerade gestern Fotos davon zeigen lassen, war geflasht und wusste, ich muss da mal hin. und das ist dann aber auch, man sieht an dem Konzept, die Hersteller, Verzeihung, die Läden gehen damit aus der Stadt raus, weil das Laufpublikum überhaupt keine Rolle mehr spielt an der Stelle und gehen so in die Nähe von guter Infrastruktur, an Autobahnkreuze, direkt an dem Münchner Flughafen, in die Nähe von einem Bahnhof, irgend sowas in der Richtung, wo man A weiß, da können die Leute parken. Und da kommt man auch aus der Ferne hin, weil das ist dann eine Art der Präsentation. Die haben Produkte im Laden stehen, da kommen die Leute aus Berlin, um sich das in München anzusehen. Weil das gibt's auf diesem Planeten nirgends anders zu hören. Und so dieser Sprung vom normalen HiFi-Händler hin zu dieser Luxuswarenmesse, nenne ich das jetzt mal, der bedeutet natürlich einen derartigen Umbruch, dass viele Händler auch altersbedingt, muss man ja ganz klar sagen, sagen, nee, das ist der Punkt, wo wir den Strich ziehen.
Weil das ist die Entwicklung, die wir gerade sehen. In der Restlaufzeit bekommen. Der beruflichen Karriere einfach nicht mehr rentiert.
Ja, und die Youngster im Laden nicht das Kapital in der Hinterhand haben, zu sagen, okay, wir übernehmen das Konzept und bewältigen dann den Umbau oder die Neuausrichtung des Konzepts.
Ich möchte mit was Positivem schließen.
Das möchte ich noch ganz kurz betonen. Das muss man nicht als uneingeschränkt negativ betrachten, wir reden ja hier über eine Neuausrichtung. So. Und das heißt, weg vom Laufpublikum bei vielen kleinen HiFi-Händlern an der Straßenecke hin zu wenigen sehr hochgradig spezialisierten Läden gut erreichbar.
Wird es wahrscheinlich so sein. Es ist aber, glaube ich, für die Gewohnheitstiere unter uns schon eine Umstellung, dass eben
definitiv
der Händler einfach nicht mehr da ist, wo ich ihn kenne und wo ich immer hingegangen bin und vielleicht aber doch zu wenig gekauft habe, wer weiß. Ein positives Ding im Sinne von, auch ein bisschen Retro, ist das, was Revox angekündigt hat, die Zusammenarbeit mit der National Audio Company, und es wird, also ich gehe jetzt, das ist jetzt so konkret schon auch in den Pressemitteilungen, ich gehe davon aus, das wird so sein, es wird neue Kompaktkassetten geben. Ja, also es gibt ja, ne, das, was es bis jetzt gibt, sind ja die RTM-Geschichten, und ich weiß gar nicht, ob es die National Audio Company, ob es davon Bandmaterial auch in Europa ganz gut zu bekommen gibt, das weiß ich gerade nicht so aus dem Kopf, aber ich finde es einfach toll, dass jetzt ein Name wie Revox sagt, okay, wir sind bei Bandmaschinen auch immer noch aktiv und sehr innovativ unterwegs, würde ich sagen. Haben wir schon drüber gesprochen in einer anderen Folge dieses Podcasts. Jetzt eben auch für den doch immer noch verbreiteten Bereich der gut gewarteten Tape Decks etwas anzubieten, was eben nicht die New Old Stock Geschichten aus den 90er sind, dass man da irgendwelche Metallkassetten für horrende Preise sich kauft, also eine C90 für 50 Euro aufwärts, und 50 Euro ist schon günstig, sondern dass da jetzt vielleicht was Neues kommt. Ich weiß natürlich nicht, was die kosten werden, das kann ich nicht sagen.
Dazu weiß ich auch noch nichts. Ich weiß nur, dass sie da mit Feuereifer dran sind und auch da laufen verschiedene Projekte parallel. Ich weiß gar nicht, über was man da konkret reden darf, aber was uns zu Ohren gekommen ist, wir hatten in der letzten Ausgabe, war ein kurzer Report über diese Revox World, die da in der Nähe von Zürich geöffnet hat. Da haben die uns schon unter der Hand erzählt, dass die A werden Komponenten kommen, also es kommt dann natürlich auch der neue Kassettenrekorder. Und B, sind die natürlich, wissen die um das Problem, dass sie momentan sehr, sehr erfolgreich ihre großen Bandmaschinen neu auflegen. Die Bänder kosten die Hölle auf Erden.
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Also wenn ich mir vornehme, irgendwann 16 Tonbänder im Regal stehen zu haben, dann habe ich damit nochmal die Bandmaschine gekauft, so ungefähr. Ja. Das ist natürlich ein heikles Thema, an das die auch ran wollen. Einmal mit neuen Tonbändern, die man dann auch selbst bespielen kann. Mhm. Zum anderen mit Tonbändern, die auf eine andere Art gefertigt werden, sodass sie erschwinglich werden. Da sind die mit Feuereifer dahinter. Die Kassette zählt dazu. Und das ganze Habitat soll eben die analoge Bandwelt zurückbringen. Zumindest für den eingeschworenen Zirkel, der sich dafür interessiert. Und das ist verdammt viele Leute sind das, die da irgendwie Nostalgie mit verbinden und Spaß. Das sind einfach, das ist so die Geschichte wie, da habe ich jetzt letztens drüber nachgedacht, ich habe ein neues iPhone gekriegt und habe angefangen, mir Musik draufzuziehen fürs Auto, weil das mit dem CarPlay und sowas funktioniert alles ganz fantastisch. Ja, ja. Und habe dann einfach so gigabyteweise die Musik auf das Ding geschaufelt, bis es voll war, aber wirklich gestrichen voll. Und dachte dann so, ach, was waren das noch für Zeiten, als man jeden Song handverlesen ausgewählt hat, um für die nächsten 3-4 Wochen Musik im Auto zu haben, bis sie einem zu den Ohren raushing. Und genau diese Nostalgie ist es eben so. Ich habe eine Kassette und du hast 60 Minuten Zeit, also such dir aus, was du drauf machst. Das ist doch saugut eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
Das ist mal eine Beschränkung, die irgendwie Spaß macht, beziehungsweise die auch ein anderes Produkt erzeugt als eine Playlist. Überhaupt gar kein Problem mit Playlisten, aber das ist eben was anderes, weil du es eben schnell zusammenstellen kannst, sicherlich auch mit dem Hintergedanken, aber am Ende musst du dir ja bei so einer 30- oder 45-minütigen Kompaktkassettenseite auch überlegen, welchen Track nehme ich denn jetzt zum Schluss? Wie viel Luft habe ich noch? Ja, genau. Und das hängt dann auch nochmal zusätzlich davon ab, wie 100% genau das Tempo meines Tape-Decks ist, ob ich ein bisschen mehr Spielzeit habe oder nicht. Mhm. Also das ist ja, das sind ganz viele Sachen, die da reinkommen und alleine dieses Aussteuern macht Spaß, es mal auszuprobieren, wie weit geht auch mein Tape-Deck, wie weit geht dieses Tape? Ja, es gibt ja immer noch alte Tape-Decks, die auch sich einmessen lassen, entweder manuell oder sogar mit einer kleinen Automatik. Also eigentlich eine schöne Spielerei, die vielleicht stärker wird, wiederbelebt wird. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, sowohl im Podcast als auch im Magazin. Die aktuelle Ausgabe 82 ist draußen, gibt's überall, kann man jetzt dementsprechend bekommen und noch mehr Details über die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, eben nachlesen und dann eben nicht nur linear, also wenn wir zu Ende drüber gesprochen haben, man kann noch mal reinblättern und sich die Bilder angucken und wir haben sogar, glaube ich, eine ganz kleine Meldung sogar zu den Revox Kassetten auch mit drin in unserem Browser. Das sind ja auch Sachen, wo, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, mal eben schnell reingucken kann. Das sind so Kurzmeldungen, die wir gerne drin haben, wo ich selber auch immer überrascht bin. Ah, stimmt, okay, der Hersteller, der macht wieder was. Und das ist da neu irgendwie. Also gebt uns auch gerne Rückmeldungen, auch zu diesem Podcast auf den bekannten Quellen. Wir freuen uns drüber. Freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Heute sind wir wirklich relativ lang, aber ich glaube, wir waren inhaltlich interessant genug, um das bis hierhin durchzuziehen. Mein Name
Was
ist
gesagt Frank. Wurde, musste gesagt werden.
Ja, das musste mal gesagt werden. Und es ist ja auch ein Podcast und es ist halt nochmal ein Mehrwert zum gedruckten Magazin und für euch eben alle frei. Und wir freuen uns, wenn ihr das weitersagt und euren Freunden, Bekannten einen Tipp gebt. Da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr auf einer langen Autofahrt seid oder wenn ihr abends sonst nicht einschlafen könnt. Mein Name ist Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barmbek. Wir hören uns dann in der nächsten Folge unseres Fidelity Podcasts wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.
Bis dahin, ciao.